You are listening to the Kryptonist Podcast.
Ich begrüße ganz herzlich heute bei uns im Kryptonist Podcast den Patrick Stuckmann von der Technischen Universität in Dortmund, hier in Dortmund.
Genau. Hallo, Patrick. Hallo, erstmal Dankeschön für die Einladung. Genau, mein Name ist Patrick Stuckmann vom Lehrstuhl für Unternehmenslogistik, also aus dem Fachbereich Logistik auch. Der TU Dortmund, also aus dem Dortmunder Ökosystem in der ganzen Logistikbranche, die wir bei uns haben. Wir sind da ja recht stark in Dortmund vertreten, auch gerade was Blockchain angeht, haben wir da viel Expertise in dem Bereich und haben auch viele Projekte schon vorangetrieben. Und ich persönlich kümmere mich auch darum, so ein bisschen die Blockchain ins Supply Chain Management zu bekommen. Also das klingt jetzt erstmal ein bisschen kryptisch. Da geht es darum, dass man einfach ja Blockchain in die Produktion bekommt, aber vom Ende, von der Produktion praktisch zum Endverbraucher und die komplette Kette zu verbinden.
Wow, das hört sich spannend an. Patrick, dann habe ich gleich nochmal eine schöne Denksportaufgabe für dich, weil ich hatte im Ansatz verstanden, was ihr so tut, aber ich fand jetzt schon mal sehr gut, wie du dich und deinen Fachbereich dort beschrieben hast. Und da bin ich gleich mal gespannt, was du zu meinem Szenario, was ich da im Kopf habe, was du dazu sagst. Und was mich natürlich interessiert, wir sind jetzt hier gerade auf der Conference im Signal Iduna Park in Dortmund. Also das heißt für dich im doppelten Sinne ein Heimspiel, wenn man so will. Und wie war die Conference bisher für dich? Was hast du hier so erlebt und gesehen?
Ja, also für mich super spannend. Also der Austausch mit den anderen Experten, die man hier hatte, auch wirklich die Wirtschaft, die hier vertreten ist und auch einfach viele Meinungen und verschiedene Fachbereiche, die einfach hier aufeinandertreffen. Also wir haben auch fachfremde Vorträge, aber gleichzeitig auch die Eindrücke zu hören. Das ist wirklich super spannend und auch Probleme zu hören, die es gibt. Gleichzeitig aber auch wirklich von Erfolgsstorys was zu hören, weil man hat ja das häufiger auch mal jetzt gerade, was auf Blockchain angeht, dass man ja eine gewisse Durchstrecke teilweise hat, was so positive Szenarien angeht und dann wieder ein paar Erfolgsstorys zu hören. Das freut dann natürlich persönlich dann auch sehr. Ja, und das gibt dann auch Hoffnung, dass es so weitergeht und ja auch zu sehen, wie weit eigentlich dieser Bereich geht. Also wir sind ja wirklich jetzt nicht nur im Bereich Produktion, wo ich jetzt her bin sozusagen in meinem kleinen isolierten Bereich, sondern ja, wir haben hier oben Kunst haben wir da ausgestellt, wir haben alle möglichen Szenarien da drin, sei es jetzt gerade, ich habe dann vorhin noch Gin gesehen, der aus der Blockchain-Welt kommt. Das sind ja so Sachen, die hat man normalerweise, habe ich jetzt in meinem Arbeitsleben gar nicht auf dem Schirm und das ist echt interessant zu sehen, wie weitgreifend das eigentlich ist.
Ja, absolut spannend. Also ich persönlich glaube ja, dass irgendwie kein Lebensbereich von diesen Dingen unberührt bleiben und sein wird, ne? Egal wie sehr wir das an der Oberfläche dann eben auch wahrnehmen über den Dingen und den Abläufen, die sich dann eben dahinter befinden. Und Abläufe ist ja dann auch das richtige Stichwort. Das ist genau das, womit ihr euch beschäftigt. Du bist direkt sehr launig eingestiegen und hast gesagt, ja, also Blockchain, Riesenthema für uns. Erklär mal, was macht ihr da genau?
Wir haben ja in einem wirklichen Bereich Supply Chain Management eher das Problem, dass wir viele Akteure haben. Und ich meine, du kennst es ja selber, wenn du jetzt was im Laden einkaufst, irgendwie misstraust du den Leuten ja auch so ein bisschen. Du weißt ja nicht, wo kommt das Ganze jetzt her oder was ist mit deiner Hose, wer die zusammengeschustert, was sind da für Mittel drin oder ähnliche Sachen. Und solche Sachen haben wir auch in der Produktion. Und da haben wir relativ häufig das Problem, dass wir einfach diese Sichtbarkeit entlang der Blockchain brauchen. Und wir haben viele Akteure, die zusammenarbeiten. Und wenn wir uns diese Vision der, ich sag mal, Logistik oder Produktion der Zukunft anschauen, ist ja alles miteinander vernetzt. Und es gibt immer mehr Probleme, dass wir dann praktisch verschiedene Akteure haben, die wir an einen Tisch bringen müssen und eine Vertrauensebene schaffen müssen. Und da haben wir sozusagen die Blockchain als wirklich vertrauensstiftendes Medium dahinter. Und da sehen wir die Blockchain ganz, ganz stark, dass wir dort praktisch ein Medium haben, auch mit Smart Contracts, dass wir automatisiert auf Basis von vertrauenswürdigen Daten dann auch wieder weiterarbeiten können damit. Und das ist sozusagen ja unsere Vision, wie dieses Vernetzte alles miteinander funktionieren kann überhaupt.
Für dich als Macher und für mich als Berater hört sich das alles fantastisch an. Wenn wir jetzt hier Hörer haben, die sich vielleicht da eher als Nutzer sehen und die sagen, ja, puh, das ist ja alles schön und gut, Smart Contracting, Contract heißt, glaube ich, Vertrag. Was hat's genau damit auf sich und was muss ich als Nutzer denn jetzt können, damit ich das überhaupt bedienen kann?
Also Smart Contracts sind erstmal sozusagen kleine, ich sag das mal, Mini-Programme, die jetzt auf der Blockchain ablaufen. Wir müssen auf der Blockchain mal sehen, das frisst ja auch überall Ressourcen, das ist auch teuer, weil jede einzelne Instanz das Ganze auch ausführt. Also dementsprechend stehen auch Kosten dadurch. Und deswegen hat man kleine Programmschnipsel, die sozusagen auf Basis der Daten, die in der Blockchain gespeichert sind, dann weitere Aktionen vornehmen kann. Also man kann sich jetzt mal ein Beispiel vorstellen, wir haben jetzt einen Vertrag, ich mache jetzt den Podcast mit dir hier und dann kriege ich jetzt einfach, haben wir natürlich jetzt nicht, aber das ist hier, dann, wenn ich fertig bin, kriege ich jetzt ein Bitcoin. Das wäre sehr teuer.
Das wäre ein guter Deal, aber
wenn das Szenario so wäre, dann wird automatisch überprüft werden, okay, Status am Anfang ist Vertrag aufgesetzt und dann gucken wir Podcast abgeschlossen und sobald dieser Status sich geändert hat auf Podcast abgeschlossen kriegt, wird automatisch von der Blockchain, oder dass wir das machen müssen, diese eine Bitcoin überwiesen oder ein Ethereum oder sonstige Sachen. Und so läuft das praktisch auch in industriellen Szenarios ab. Also wir schauen, Status verändert sich und es wird automatisch was angestoßen, ohne dass ein anderer Nutzer was machen muss. Und ja, eigentlich welche Voraussetzungen man dafür braucht, ich sag mal, wenn man Freude hat und Lust auf etwas, eigentlich nicht viel mehr. Es gibt so viele Sachen im Internet, die man sich anschauen kann. Also YouTube ist voll damit. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, einfach Bock darauf zu haben, sich vielleicht einen kleinen Plan zu machen, was will ich überhaupt machen. Ich glaube, das hilft immer ganz gut. Und keine Angst zu haben. Und dann sich einfach durchzuklicken, zu schauen, worauf hat man Lust. Und ja, sich vielleicht auch vorher nicht einschüchtern zu lassen. Es ist nicht alles so kompliziert. Es ist eigentlich alles sehr einfach.
Ich höre da auch viel Idealismus raus, ne? Also was hat dich denn in diese Themenwelt hineingebracht? Was war so für dich der Moment, wo du gesagt hast, oh, das ist meine Themenwelt, da sehe ich mich?
Also ich kam bei mir aus der Arbeitswelt da rein. Wir hatten ein großes Projekt, wo ich dann praktisch, das war damals Blockchain Europe, was wir noch hatten.
Ja.
Und so kam ich da erstmal rein. Am Anfang erstmal vollkommen uneingenommen. Also ich hatte keine Ahnung, worum es überhaupt geht. Hab dann aber relativ schnell festgestellt, es gibt viele Szenarien, wo es Sinn macht und dass man vor allen Dingen schnell anfangen kann und dass es gar nicht so komplex ist, was das für ein Anschein hat. Also wenn man das mal liest, dann denkt man sich, oh, da ist aber viel hinter.
Ja.
Das ist aber hochkomplex. Und dann, wenn man einfach mal feststellt, man hat sein erstes kleines Programmchen da in wenigen Minuten zusammengeschustert und man stellt fest, eigentlich gar nicht so schwer. Und
ja,
die Szenarien, die ich damit durchführen kann, die sind echt nicht stark begrenzt. Also klar gibt's überall immer seine Grenzen, aber man kommt eigentlich mit wenig Aufwand schon echt weit und kann direkt mitmachen in diesem ganzen Ökosystem.
Okay, also das heißt, dann ist jetzt der richtige Moment, dich mal zu fragen. Also pass auf, ich bin Fußballfan. So, jetzt haben wir ja in Kürze unter anderem ja auch hier in Dortmund bald so ein Fußballturnier. Das geht los und womöglich, während ihr das Ganze hier hört, läuft das Turnier schon und Deutschland hat erfolgreich die Vorrunde überstanden. Sagen wir mal so, das Spiel geht, also ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft geht los. Es ist natürlich das Finale. Irgendwann 70. Minute, das entscheidende Tor, Niklas Füllkrug, 1-0, wir schlagen Frankreich, mehr Tore brauchen wir nicht. Ne? Eine gute Mannschaft springt nur so hoch, wie sie dann eben auch muss. Und da gibt's jetzt eine besondere Aktion des DFB. Ich kann mir dann das Niklas Füllkrug-Trikot, das kann ich mir dann als Zuschauer im Stadion in einer limitierten Version direkt bestellen. Also das heißt, ich komme komplett euphorisiert aus dem Stadion, möchte jetzt eigentlich nur noch feiern, bekomme dann aber in meiner App, in der ich auch mein Ticket hatte, direkt eine Push-Nachricht und werde gefragt, möchtest du ein Trikot, Niklas Füllkrug, mit noch einem besonderen Flock, wo die Spielminute drauf ist, möchtest du das bestellen? Dann sage ich, ja, das will ich natürlich machen. Und dann wird mir dieses Trikot per Drohne nach Hause geliefert. Das passiert, während ich abends am Feiern bin und parallel geht dann noch in so einen Account, wo ich dann eben Fußballspiele, ne, so eben nochmal der NFT-Trikotsatz rein, so dass ich dann auch dieses Trikot dann in Zukunft bei meinen Spielen verwenden kann. Also jetzt nehmen wir mal nur das Trikot, das mir nach Hause geschickt wird per Drohne.
Ja.
Wann können wir das so machen? Also schaffen wir das jetzt in 4 Wochen zum Finale, dass wir das dann so umsetzen können?
Na, das wird knapp. Also
wird knapp, sagst du.
Ja, da haben wir ja noch ganz, ganz viele Hürden, die wir da haben. Auch gerade, wenn so eine Drohne hier überall herfliegt. Du hast ja gerade noch gesehen, man braucht einen Drohnenführerschein mittlerweile.
Stimmt.
Stellt man sich mal vor, das Teil fliegt autonom daher und fällt plötzlich auf eine Autobahn. Dann haben wir ja ein Riesenproblem. Also da müssen wir erstmal Sicherheitsvorkehrungen schaffen und dann auch das Ganze zu koordinieren. Dann haben wir vielleicht nicht gerade nur den BVB, der was verschickt. Vielleicht kommt noch DHL, DPD, Amazon dazu. Jetzt müssen die auch alle noch miteinander kommunizieren, wo sie gerade herfliegen.
Ja.
Das ist halt wirklich ein Riesenaufwand und ein Riesenproblem. Und vor allem, irgendwas wird immer mal schief gehen und abstürzen und das Ganze erstmal rechtlich hinzukriegen. Also ich glaube, technisch ist das Ganze machbar.
Ja.
Da sehe ich auch weniger die Probleme. Das Ganze natürlich vollautomatisiert zu machen und dass alles schön läuft, ist natürlich ein bisschen schwieriger. Aber alles umsetzbar, aber die rechtlichen Hürden gerade, das sehe ich als sehr problematisch an. Deswegen, also für mich ist das immer so, sobald wir irgendwie diese Grenzen eines Unternehmens verlassen, wird es immer kompliziert. Viele Akteure, staatliche Akteure gerade dabei und ganz viele Gesetze und ähnliche Sachen, die wir irgendwie unter einen Hut kriegen müssen. Ja. Kann ich auch verstehen. Ich möchte auch nicht plötzlich von der Drohne erschlagen werden.
Nein.
Nur Deswegen im Unternehmen, in der Intralogistik, glaube ich, ist das ein Szenario, was man sich auch in ein paar Jahren gut vorstellen kann. Mhm. Natürlich in hochautomatisierten Szenarien dann oder auch speziellen Szenarien, bis es in die Breite kommt, dauert das. Aber dort hat man dann weniger Regularien, die man beachten muss. Ich sag mal, wenn da so eine Halle ist, wo niemand drin sein darf und dann darf da auch mal eine Drohne abstürzen. Das ist ja kein Problem, da wird ja niemand durchgefährdet. Nur außerhalb ist das ein bisschen schwieriger.
Okay, also ich habe jetzt natürlich auch ein komplett wirres Beispiel hier verwendet. Welche sinnvollen Beispiele siehst du denn? Also du hast jetzt gerade gesagt, also mein Szenario würde jetzt eben in einer Intralogistik funktionieren. Aber wenn wir jetzt mal so an die große breite Masse und das Thema Automatisierung und dem Thema Smart Contracting denken, was sind da so die User-Szenarien, dass ich jetzt zum Beispiel meiner Frau oder meiner Familie mal näher bringen könnte, um denen zu erklären, worum es hier auf dieser Veranstaltung geht?
Ja, wir haben ja zum Beispiel ein ganz schönes Szenario, wo es darum geht, bedarfsgerecht abzurechnen für Produktionsmaschinen. Also ich habe ja zum Beispiel eine Maschine, es gibt ja zum Beispiel so Lohnfertiger. Also du hast eine Maschine und standst jetzt beispielsweise Bauteile. Mhm. Und jetzt machst du das Ganze in einem Auftrag und dann kannst du direkt für dieses Unternehmen, für das du es gerade machst, abrechnen, wann du was gestanzt hast, an welcher Maschine und kannst das sozusagen direkt in einem Pay-per-Use-Modell abrechnen. Und so welche Sachen sind natürlich echt schön, oder? Ich bin persönlich ein großer Thermomix-Verfechter. Jetzt hatte ich letztens das Problem, nur beim Thermomix, oder kannst auch irgendeinen anderen Topf nehmen, aber ist mir ein Bauteil kaputt gegangen. Jetzt oben noch mal so ein Deckel. Das Problem, jetzt wollte ich aber schöne Soßen fertig machen, wurde also ein bisschen kritisch. Und dann, bevor ich anfange, selber zu machen, ich habe auch so einen kleinen 3D-Drucker zu Hause, muss ich das natürlich nachproduzieren. Jetzt dachte ich mir aber, hätte der Produzent das jetzt cleverer gelöst und hätte mir die Ersatzteile irgendwie zur Verfügung gestellt, sodass ich sie selber ausdrucken kann, hätte ich das... Es ging mir einfach nur die Zeit. Ja. Zu Hause, wenn ich das mache, dann bin ich in ein paar Stündchen durch, das ist fertig. Mhm. Aber wenn ich das Ganze bestelle, dann habe ich halt echt immer diesen Zeitverzug dahinter. Und sowas kann man dann natürlich über eine Blockchain echt schön abwickeln. Dann sehen die, okay, ich habe es produziert, rechnen das ab und gut ist. Und das sind, glaube ich, einfache Szenarien, die wir uns in wenigen Jahren auch wirklich dann bei uns als Endverbraucher auch sehen.
Hier reden wir ja definitiv auch über Nachhaltigkeit, ne? Also das Bauteil wird dann irgendwo produziert, es wird irgendwo hingebracht, dann noch in ein Verteilerzentrum gebracht, dann irgendwann zu dir. Also das ist ja auch relativ lange unterwegs, ne? Also so CO2-Abdruck ist ja bei Print at Home in dem Fall dann deutlich besser. Spannendes Szenario finde ich richtig gut. Was ich mir subjektiv noch vorstellen kann, ist ja auch das gesamte Thema, wenn dann im Kühlschrank irgendwelche Dinge dann irgendwann mal ausgehen und die sich dann halt selbst bestellen und das Ganze wird mir dann vor die Haustür gestellt und ich muss nicht mehr den Einkaufszettel machen oder hab was im Supermarkt vergessen.
Definitiv. Also das finde ich auch super spannend. Was aber noch in dem Punkt auch echt spannend ist, wenn du das gerade mit der Thema Kühlung ansprichst. Gerade in Lieferketten haben wir auch das Problem, dass du häufig irgendwie eine unterbrochene Lieferkette hast, was Kühlsachen angeht. Also wenn du zu Hause dein Joghurt im Kühlschrank hast, muss der irgendwie zu dir geliefert werden. Und wenn wir jetzt im Sommerlich 30 Grad haben und die Kühlung im LKW fällt gerade aus, ist das nicht so klasse. Und deswegen sind wir auch dabei, Sensoren und ähnliche Sachen, die du mobil dran packen kannst, die permanent die Temperatur und Bewegung tracken und feststellen, okay, hat dein Joghurt praktisch die ganze Zeit die gleiche Temperatur gehabt und das auch auf der Blockchain tracken. Und dadurch können wir sicherstellen, natürlich ist ein Joghurt jetzt ein recht einfaches Exemplar, wenn du den ganzen Kühlschrank gebaut hast, bis du den ganzen LKW voll hast, wird das schon recht teuer, wenn das Teil mal zusammen. Und wir können es aber nachweisen und so hat das Unternehmen dann weniger Verlust.
Also gewinnen ja auch alle, ne? Also es ist sichergestellt, dass das Produkt, das ich auch im Sommer nach Hause geliefert bekomme, immer noch frisch ist. Es geht weniger Ware verloren, es muss weniger produziert werden, wir sind wieder nachhaltiger, gesünder, alle gewinnen. Meine Güte. Ja. Richtig, richtig gute Sachen, die du hier erzählst. Wo wir gerade so beim Thema Technologie und dem sinnvollen Einsatz derer angekommen sind, mein persönliches Schlüsselthema ist die künstliche Intelligenz. So, das heißt, in dem Moment, wo man über Automatisierung spricht, was wir ja gerade machen, ist ja KI nie wirklich weit. Was löst KI oder der Begriff in dir aus, beziehungsweise wie relevant ist das Ganze für dich?
Also der Begriff löst bei mir erstmal so ein bisschen dieses Buzzword-Ping-Pong aus, wie wir das auch bei Blockchain immer haben. Deswegen, aber es ist, glaube ich, nicht der Löser für alles. Also wir kriegen damit auch nicht alles gelöst. Und ich glaube, wir haben das bei Blockchain ja auch gehabt. Am Anfang ist dieser Hype-Cycle, alle sagen, das ist für alles da und wir kriegen alles damit gelöst. Das ist definitiv nicht der Fall, aber wir kriegen viele Probleme damit gelöst. Aber wo wir auch schauen müssen, ist, eine KI ist auch wirklich, oder was wir jetzt so unter Gläufchen und einer KI verstehen, ist jetzt auch sehr Energie. oder Ressourcen fressen. Und da müssen wir, glaube ich, in Zukunft schauen. Eine Professorin hat es bei uns immer ganz gut gesagt, wir müssen nicht mehr direkt mit einem großen Hammer drauf. Manchmal reicht es auch schon, wenn wir den kleinen nehmen. Mhm. Und da gibt es halt auch teilweise für manche Probleme einfach oder beziehungsweise ressourcenschonendere Verfahren. Und da müssten wir, glaube ich, in Zukunft werden wir sehr viel KI sehen, aber auch andere Methoden, die sozusagen effizienter sind und uns die Probleme schneller lösen und einfacher für uns sind.
Die Dinge, die du beschrieben hast, wie ihr im Prinzip arbeitet, beziehungsweise die Themen, mit denen ihr euch beschäftigt, implizieren die quasi KI? Also heißt das auch für dich und für euch so, ja, da ist KI schon immer irgendwo mit dabei? Oder ist das etwas, was ihr jetzt gerade auch in Anführungsstrichen erst aufgreift und wo du sagst, naja, das ist noch ein bisschen nach vorne geschoben, bis wir KI flächendeckend nutzen?
Es ist immer die Frage, was man unter KI versteht. Also Es ist ja auch von der Definition her, je nachdem, welche Definition sind, machen wir schon ewig. Sonst ist es bei uns aber auch ein Thema, ein Bereich, der jetzt gerade immer wichtiger wird. Also wir machen es aktiv schon und auch schon seit Jahren, aber es wird natürlich immer relevanter, auch gerade, weil wir sind ja als Forschungsinstitut jetzt auch gerade in unserer Nähe zum Fraunhofer und damit sind wir auch recht eng verwandt, auch von Forschungsaufträgen sozusagen abhängig. Und die sind halt alle recht stark in die Richtung KI getrimmt, weil man ja auch da möchte, auch politisch möchte, dass wir recht stark in dem Bereich KI sind. Ja. Und auch für uns ist das sehr wichtig, weil wir die Unternehmen ja auch voranbringen wollen. Also wir möchten ja gerade auch sehen, dass unser Mittelstand jetzt gerade, unsere KMUs alle recht stark werden und das sehen wir sozusagen als kleines Vehikel an, um die zu voranzubringen und auch stark für die Zukunft zu machen.
Sehr gut. Wenn man jetzt künstliche Intelligenz aus eben dann, ich sag mal, den aus meiner Sicht zwei relevanten Perspektiven betrachtet, die eine ist die nach außen, du hast gerade gesagt, ne, die KMUs, also ne, die ihr dann eben bedient mit eurem Wissen und dem, was ihr am Ende des Tages erarbeitet, erforscht, dort eben mit, wenn es sinnvoll ist, KI-unterfütterten Lösungen dann sozusagen eben diesen Schritt nach vorne zu bringen. Das andere ist ja auch, das Ganze für sich selbst einzusetzen. Immer wieder, wenn ich Vorträge darüber halten darf, gehe ich auch gerne mal auf Themen aus dem Forschungsbereich ein, ne, wo man dann irgendwie zum Beispiel mitbekommt, dass KI eingesetzt wurde, um die Kommunikation zwischen Wahlen zum Beispiel jetzt auf einem neuen Niveau zu erschließen, wo man auch weiß, da hätte man mit den normalen oder üblichen Forschungsmethoden ewig gebraucht, um dieselben Ergebnisse zu erzielen. Wie siehst du das? Also ist KI für euch auch in der Forschung da so ein Hebel, der euch da auch viel einfach Arbeit abnehmen kann?
Definitiv. Also es macht vieles leichter und was es vor allen Dingen macht, es senkt die Anforderungen, die wir an Hardware haben. Also viele Sachen, die vorher dann nur mit teuren Sensoren möglich waren, die können wir jetzt auch einfach mit einfacheren Sachen machen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, was bei uns auch in Dortmund gemacht wird, ist dann, dass wir schauen, normalerweise Tiefenkameras oder ähnliche Sachen sind auch teuer, dass man schaut, wie kann man das mit normalen Kameras machen, sozusagen sowas da hineininterpretiert. Das sind alles Sachen, die möglich sind. Und ich glaube, das erleichtert für uns echt viel in Zukunft. Es macht für uns vieles leichter. Und ich merke das auch gerade so im Leben aus der Forschung. Also ich selber nutze es ja auch den ganzen Tag. Also ich sag mal, wenn ich meine Paper schreibe, ist so Grammarly oder ähnliche vergleichbare Sachen, die sind schon recht angenehm. Ne? Dadurch steigt auch die Qualität für alle. Und ich glaube, was auch bei KI irgendwann passieren wird, dass wir wie bei Blockchain einfach KI unter der Haube haben und wir merken es gar nicht. Ja. Und ich glaube, das ist dann der Punkt, wenn wirklich nicht mehr das Buzzword KI kommen muss, dann ist es richtig gut. Und dann sind wir angekommen an einem Sättigungsgrad, an dem ich sage, okay, da ist die Technologie dann auch vernünftig eingesetzt. Weil ich sehe das jetzt auch häufig, gerade wenn ich irgendwelche Werbung sehe oder so, dann haben sie dann nicht an dem Produkt nichts geändert und dann ist plötzlich ein AI dahinter und dann denke ich mir so, okay, cool, ist aber eigentlich das gleiche wie vorher, ist vielleicht noch nicht so viel verändert worden und dann da sehe ich dann noch nicht die großen Anwendungsfälle der Industrie oder beziehungsweise, dass da das für mich als Endverbraucher gerade irgendwie relevant ist, aber ich glaube, dass wir in Zukunft sehr viele Szenarien haben werden, wo es wirklich für uns relevant wird also ich sehe da einen Riesenbedarf dahinter.
Also ich finde diese Ausführung sehr spannend und ich glaube, dass es mit KI genau den Weg gehen wird, wie bei allen großen Schlüsseltechnologien. Wir reden ja heute auch nicht mehr darüber, dass irgendwas online ist und man muss nicht mehr überall noch ein 2.0 hinterpacken, dass man weiß, oh, da wird auch noch kommuniziert und nicht nur was gezeigt, sondern tatsächlich werden sich diese Dinge auch dann normalisieren. Ich mag zum Schluss dieses sehr angenehmen Gesprächs dir nochmal eine Frage stellen, die interessiert mich jetzt einfach mal. Ich habe sehr regelmäßig rund um das Thema künstliche Intelligenz immer mein Raumschiff Enterprise Moment. Also mittlerweile fast täglich. Also man beschäftigt sich mit KI-Tools oder man bekommt eben auch von Leuten aus dem eigenen Umfeld dort Dinge vorgeschlagen und sieht dann irgendwas oder macht etwas, wo man sagt, wow, das kann doch nicht wahr sein, dass das echt geht. Und das ist eigentlich näher dran an einer Hexerei, als dass es wie Technologie wirkt. Wann hattest du deinen letzten Raumschiff Enterprise Moment?
Ich hatte das letztens, da wollte ich für uns am Lehrstuhl was programmieren, das ging so ein Transkriptionstool und dann wusste ich tatsächlich bei einer Sache nicht, wie ich das programmieren sollte. Und dann fing ich dann an, ja auch wieder ein Sprachmodell zu füttern, wie man das denn machen kann, und die Lösung, die da rauskam, die war echt gut. Ich muss sagen, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ja. Und mittlerweile können die auch googeln und dann haben die mir Pakete vorgeschlagen, die ich dafür benötige. Die habe ich selber auch vorher gar nicht gefunden und ich fand die Idee, den Ansatz echt klasse. Ich muss sagen, das, was da rauskommt, das muss man natürlich noch ein bisschen anpassen. Meistens ist noch nicht immer alles so super schön, aber ich denke mir, oh, das ist aber schnell, das ist gut und ja, das ist auch noch für mich super effizient. Also ich habe Zeit dadurch gespart, ich hatte ein besseres Ergebnis und bin auf was gekommen, auf das ich vorher nicht gekommen wäre. Und das macht Freude. Also es macht vor allen Dingen, für mich hat das Freude gemacht, weil ich direkt Lust auf mehr hatte.
Ja. Schön, schön. Also ein schönes Beispiel. Und man sieht's hier, also ihr könnt den Patrick jetzt gerade nicht sehen, aber da leuchten tatsächlich die Augen. Muss ein guter Moment gewesen sein, als du gemerkt hast, wie viel Zeit du sparst und dass du jetzt zu deinem Ergebnis kommst. Und
auf jeden Fall.
Ja, sehr gut. Wunderbar. Ich meine, ich glaube, am besten sollte es doch das sein, was Technologie in uns allen auslöst. Und ja, Patrick, du bist einer der Leute, die mit den Kolleginnen und Kollegen dafür sorgen, dass genau das möglich ist. Du hilfst dann auch noch der Wirtschaft, damit der Mittelstand vorankommt. Ihr betreibt Grundlagenforschung, also Leute wie dich, die brauchen wir. Und mir hat es ganz viel Spaß gemacht, mit dir über diese Dinge zu reden. Und ja, also danke für deine Zeit und ich wünsche dir noch einen sehr erfolgreichen Tag hier in
Dortmund. Dankeschön, vielen Dank, die wir auf jeden Fall haben. Und vielen Dank nochmal für die Einladung und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, Patrick, mach's gut. Bis dahin.
Tschüss. Bis dahin. Tschüss.